Was kennzeichnet eigentlich einen Christen? Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns mit dieser Frage und sehen auf unterschiedliche Merkmale. Was macht eigentlich einen Christen zu einem Christen? Gibt es nicht Dinge, die das Wort Gottes uns lehrt, die zu einem Christen gehören, ja notwendig gehören müssen? Auch wenn es vielleicht, wenn man es beobachtet, Zeiten gibt, wo es klarer hervortritt und manchmal ein bisschen schwächer daherkommt. Aber so gibt es doch klare Kennzeichen, Merkmale, die die Schrift uns nennt, die zu einem jeden Christen gehören. Heute wollen wir uns mit einem Kennzeichen beschäftigen, das scheinbar ganz praktischer Natur ist, nämlich der Dienst. Ein Kennzeichen eines Christen ist der Dienst. Jeder Christ ist ein Diener Gottes. Und es gibt eine Reihe von Versen, die das bestätigen. Ich will euch mal zwei nennen. Paulus, den schreibt an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Er berichtet davon, dass all die unterschiedlichen Gemeinden in der Umgebung Zeugnis geben von den Christen in Thessaloniki. Und hier heißt es, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also hier waren Menschen, die hatten alles Mögliche an Vorstellungen von falschen Göttern. Aber jetzt ist bekannt geworden und selbst die umliegenden Gemeinden sagen, was bei diesen Menschen geschehen ist, die haben sich bekehrt, sie sind abgekehrt von diesen falschen Götzen und sie dienen jetzt Gott. Das war ein Merkmal, was in der ganzen Umgebung bekannt geworden ist, sichtbar geworden ist. Es war ein Kennzeichen von den Christen in Thessaloniki. Oder der Hebräerbriefschreiber, er schreibt noch deutlicher in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, hier ist die Kreuzigung gemeint, er ist selber freiwillig, hat er sein Leben gegeben als ein Opfer am Kreuz vor Gott. Wie viel mehr ist das Blut des Christus fähig, euer Gewissen zu reinigen von toten Werken? Und jetzt hört einmal, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das, was am Kreuz geschehen ist, ja, es schenkt Vergebung und es soll nun das Gewissen der Christen reinigen, dass wir wissen dürfen, wenn ich vor Gott trete, dann komme ich nicht mehr als ein verdammungswürdiger Sünder, sondern freigesprochen. Ich bin freigesprochen. Und das führt nun dazu, dass ich Gott dienen kann. Es befähigt uns, dem lebendigen Gott zu dienen. Und es gibt noch viele andere Stellen im Neuen Testament, die wir hier anführen könnten, die deutlich machen, dass derjenige, der Mensch, den Gott gerettet hat, der bekehrt wird zum Glauben, der wird zum Dienst für Gott gerettet. Gott rettet, damit wir ihm dienen können. Und das klingt für viele Menschen vielleicht merkwürdig. Aber wenn wir mal zurückschauen in der Schöpfung, in den Garten Eden, es ist die höchste Erfüllung eines Menschen. Ja, es ist paradiesisch, wenn der Mensch seinen Platz erfüllen kann, vor Gott zu stehen und ihm zu dienen. Das ist die größte Freude, der größte Lebenssinn, die größte Lebenserfüllung, dazu, wofür geschaffen wurden, in Gemeinschaft und in Freude vor dem guten Gott ihm dienen zu können. Was aber macht diesen Dienst aus? Oder in welcher Haltung geschieht christlicher Dienst? Und das zeigt am besten eine Stelle auf, in der Paulus natürliche Diener, also wirklich Diener oder Sklaven anweist, wie sie ihren Dienst gegenüber den weltlichen Herren verrichten sollen. Und da könnt ihr mit mir aufschlagen den Epheserbrief, Kapitel 6. Und hier lesen wir die Verse 5 bis 9. Epheserbrief, Kapitel 6, Abvers 5. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Diese Stelle ist sehr nützlich, weil Paulus hier in diesem Kontext den Sklaven der damaligen Zeit, es waren Christen, die waren aber irgendwo angestellt in einem Haus, als Sklaven, als Diener, und er lehrt sie, ihren Dienst in der richtigen Haltung als Christen auszuführen, indem er nämlich aufzeigt, dass sie den Menschen so dienen sollen, wie alle Christen es als Diener vor Gott tun sollen. Das ist die Argumentation. Ja? Also arbeitet so euren irdischen Herren, wie ihr auch vor Gott dienen wollt und sollt. Und nun wollen wir hier vier Aspekte des christlichen Dienstes herausstellen, vier Haltungen oder vier Formen, in welcher der Dienst eines Christen bestimmt wird. Das erste ist ergebener Dienst. Mit ergeben meine ich sowohl untertänig als auch ehrfurchtsvoll. Der Christ erkennt und anerkennt Jesus Christus, der ist der Herr. Er hat volle Autorität. Er hat die ganze rechtmäßige Macht und Gewalt. Gleich zu Beginn weist Paulus hier schon darauf hin, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Also Paulus betont hier die irdischen Herren, weil in den folgenden Versen mit Herr nicht mehr die irdischen, sondern der himmlische Herr gemeint ist. Ja? Also betont er hier einmal, ihr sollt euren irdischen Herren so dienen, wie ihr auch dem himmlischen Herrn dient. Und im letzten Vers, als er die christlichen irdischen Herren in der Gemeinde ermahnt, also da gab es auch in der Gemeinde in Ephesus, gab es Leute, die waren reich und wohlhabend und die hatten ihre eigenen Hausdiener. Ja? Und auch diese ermahnt er und fasst noch einmal zusammen, ihr wisst, dass sowohl ihr, also der Herr von den Sklaven, als auch euer Herr in den Himmeln ist. Wenn ihr Christen seid, dann ist es egal, ob ihr nun Herren seid, ob ihr selber Hausdiener habt oder ob ihr Hausdiener seid in einem anderen Haus. Ihr habt einen Herrn und der ist in den Himmel. Er ist der Herr über euch alle. Sowohl die Sklaven als auch die Herren, sie sollen lernen, in dem Bewusstsein zu handeln und zu arbeiten, in welchem Stand sie auch immer sind, dass sie alle einen Herrn haben im Himmel und ihm dienen. Und dieser Herr, er hat die volle Autorität, weit höher als die höchste Position eines Menschen. Ihm gebührt aller Respekt und alle Ergebung. Und darum dient ein Christ mit Furcht und Zittern, so nennt es Paulus hier. Furcht und Zittern. Das hört sich ein bisschen fremd an für uns. Was ist das für eine Ermahnung, mit Furcht und Zittern zu dienen? Nun, Furcht und Zittern ist eine Art biblische Redewendung. Hier geht es nicht so sehr um Panik oder um Angst oder um Schrecken und Verzweiflung. Das wäre ein merkwürdiger Rat von Paulus, oder? Wenn er sagen würde, hier, ihr Sklaven, dient euren Herren mit Angst und Verzweiflung. Ja, das ist nicht besonders nützlich. Sondern Furcht und Zittern meint ergebenen, ehrfurchtsvollen Ernst. Nehmt diese Aufgabe, die ihr habt, nehmt sie nicht leichtfertig. Sondern nimmt sie wahr als etwas, was wirklich eine Ernsthaftigkeit, eine Tiefe bedarf. Nehmt eure Stellung nicht so rebellisch wahr, dass ihr sagt, oh, ich, ich werd sehen, dass das meiste, was ich jetzt selber für mich rausholen kann, sondern achtet und respektiert die, die über euch stehen und dient mit Furcht und Zittern, mit einem würdigen, ergebenen Ernst. Nehmt das ernst. In Psalm 2, Vers 10, da schreibt König David: Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Also er spricht hier die Herren an, die Obersten der Menschen. Und er sagt: Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Also hier sehen wir, das Zittern ist mit Jauchzen verbunden. Hier ist eine Freude, aber mit einem würdigen Ernst. Mit einer Gewissheit: Oh, er ist Herr über alle Herren, König über alle Könige, Richter über alle Richter. Das ist nicht etwas, was leichtfertig ist. Doch diese Freude vor Gott, sie soll nicht den Dienst unvorsichtig oder übermütig oder nachlässig werden lassen, sondern eine ergebene, eine ehrfurchtsvolle Freude im Dienst. Das ist ein Jauchzen mit Zittern. Und so dient ein Christ auch dem Herrn. Nicht in Angst und Schrecken vor Bestrafung und Willkür: Oh, sobald ich auch nur irgendwie was ein bisschen falsch mache, dann sendet Gott einen Blitz vom Himmel oder sowas, ja? Sondern mit Furcht und Zittern. Es ist etwas Ernstes, etwas Würdiges. Ich freue mich an diesen Dienst, aber hier ist eine gegebene Ehrfurcht. Nicht in der Haltung: Ach, Jesus ist doch mein Kumpel. Ach, der ist der Herr, und was ich mache, das nimmt er schon nicht so genau. Wir sind ganz dicke miteinander. Ja. Nein, dient euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, wie auch dem Christus. Also wie ihr es doch auch vor Christus tut, wie ihr Christus, dem Herrn, dient. Mit solch einer aufrichtigen, würdevollen, ernsthaften Haltung dient nun auch euren irdischen Herren. Christlicher Dienst ist also ergebener Dienst gegenüber Christus, der Herr in den Himmeln ist, dem alle Autorität und alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und vor ihm muss sich jedes Knie beugen und jede Zunge muss bekennen: Du bist Herr. Und ein Christ dient dem Herrn in dieser Erkenntnis. Oh, mit Furcht und Zittern, voller Ergebung, voller Ernsthaftigkeit, aber auch in Gewissheit: Das ist eine ehrenvolle Position, dass ich dem Herrn dienen darf. Das zweite ist williger Dienst. Hier in Vers 7 heißt es: Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Gutwilligkeit ist ein seltsames Wort. Und auch ein Wort, das wir eigentlich nicht viel gebrauchen: Gutwilligkeit. Gemeint ist eine gute, eine freiwillige, eine wohlgesinnte Haltung in diesem Dienst. Es ist nicht einfach: Ich muss das eben tun, ich werde gezwungen. Gott ist halt Autorität und er zwingt mich nun, das zu tun, sondern der Dienst eines Christen, er soll geschehen in einer völligen Überzeugung, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Und darum will ich ihm gerne dienen. Ich bin nicht wie ein Kriegsgefangener, wie so eine Beute, die irgendwo verschleppt wird und einen Dienst ausüben muss, unter Gewalt und unter Zwang, sondern hier sagt er: Mit Gutwilligkeit. Hab diese Haltung: Mein Herr ist gut, ich diene ihm gerne. Und aus Liebe zu Gott dient ein Christ dem Herrn gutwillig, überzeugt, freudig, mit dieser guten Gesinnung und Motivation. Und darauf weist Paulus hier hin: Gott ist gut. Und er lässt den, der Gutes tut, in guter Weise dient, auch Gutes empfangen. Ich glaube, hier ist ein Doppeltes mit gemeint. Der, welcher Gutes tut, also wer wirklich etwas Gutes dient, der empfängt die Kraft und die guten Werke selber vom Herrn. Also wer anfängt, dem Herrn zu dienen und dass es gelingt, es kommt etwas Gutes bei raus, dann kann er wissen: das hat mein guter Herr mir geschenkt, dass ich das tun kann. Aber auch Gott ist gut, Er belohnt sogar das, was er in uns fördert und formt. Den Dienst, den wir in Gottes Kraft ausrichten, Gott ist so gütig und so freundlich, er belohnt uns sogar noch. Er lässt uns Gutes widerfahren für das, was wir tun. Weil Gott gut ist und das Gute liebt, lohnt es sich, dem Herrn zu dienen. Er ist nicht ein schrecklicher, ein grausamer Herr. Und darum ist es auch nicht schrecklich oder grausam, ein Diener Gottes zu sein. Ganz im Gegenteil. Es ist ein großes Privileg. Gott ist solch ein guter Herr, dass wir ihm willig und überzeugt dienen können. Gutwilligkeit. Und das sollen sich die irdischen Herren auch als Beispiel nehmen. Hier in Vers 9 schreibt Paulus, und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen. Versucht doch nicht nur mit Gewalt und mit Zwang einen Gehorsam zu fördern. Lasst das drohen. Erinnert doch, was für ein guter Herr euer Herr in den Himmeln ist. Und wie er euch motiviert und wie er euch anspornt und wie er euch zurüstet und wie er euch beschenkt und belohnt für den Dienst, den ihr tut. Wir dienen Gott nicht aus Angst und in Schrecken, sondern in der Zuversicht und in der Freude, dass wir einen guten Herrn haben, dass er es gut mit uns meint und alle unsere Mühe und alle unsere Arbeit niemals vergebens sein wird. Es wird sich immer lohnen, Gott zu dienen. Es wird sich doppelt lohnen. Wir werden Gutes empfangen von unserem guten Herrn und alle Kraft für den Dienst selbst von ihm empfangen. Im Alten Testament, vielleicht wisst ihr das, gab es eine Praxis, dass man sich für eine Zeit einem anderen als Diener verkaufen konnte. Also wenn man irgendwie in Schulden geraten ist bei jemandem, dann konnte man sagen, okay, ich diene dir und damit zahle ich meine Schulden ab. Bis zu einem Jahr, dem Jubeljahr, da wurden alle Diener wieder freigelassen. Doch es gab diese Möglichkeit, wenn ein Diener einen guten Herrn hatte und wenn er sagt, mir geht es wirklich gut hier in diesem Haus und ich diene mit Freude hier und ich weiß, mein Herr meint es gut mit mir, er nutzt mich nicht aus, sondern das, was ich hier lerne und erfahre, ist wirklich nützlich für mich. Dann gab es ein Zeichen, womit er andeuten konnte, ich will für immer hier in diesem Dienst bleiben. Und zwar ein Ohrring. Also wenn ein Mann in Israel einen Ohrring trug, dann hieß es, ich bin ein Sklave, freiwillig, aus Gutwilligkeit. Ich habe einen so guten Herrn und ich freue mich, ihm zu dienen. Ich diene ihm williglich. Das war das Zeichen dafür. Und so ist der Dienst eines Christen. Wir haben einen guten Herrn. Und wir dienen mit gutem Willen. Wir dienen williglich. Und das dritte ist herzlicher Dienst. Hier heißt es in Vers 5, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Zweimal erwähnt Paulus hier das Herz in dem Dienst. Der Diener, der Dienst soll herzlich sein. Das bedeutet, das ganze Herz soll dabei sein. Es soll nicht einfach nur etwas, ein äußerer Dienst, irgendwie so ein monotones Werk, wo man überhaupt nicht dahinter steht, wo man überhaupt nicht wirklich dabei ist, sondern dass er irgendwie in so eine Art Automatismus übergeht. Nein. Das Herz soll dabei sein. Ihr kennt vielleicht diesen traurigen Bericht aus den Chroniken der Könige, wo immer wieder auch bewertet wird, hat der König gut regiert oder schlecht? Und ihr wisst, die Könige, sie waren eingesetzt, um Gott zu dienen, der König über alle Könige ist. Und hier heißt es in 2. Chronik 25 über Amazia, er war König von Juda, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Soweit klingt es ganz gut. Doch dann geht es weiter. Jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Er wollte Gott irgendwie dienen. Aber mindestens gleichwertig in seinem Herzen verfolgte er auch andere, eigenmächtige, selbstgefällige Ziele. Er wollte Gott dienen und gleichzeitig auch selbst sein eigener Herr bleiben. Und so war sein Herz zerrissen. Es war nicht ungeteilt, sondern es war geteilt, zerrissen in unterschiedliche Teile. Und diese Zerrissenheit des Herzens bringt keine gute Frucht. Und darum ermahnt Paulus, dient in Einfalt eures Herzens, so wie gegenüber Christus. Einfalt bedeutet, das Herz ist nur auf das eine gerichtet. Nicht auf all die tausend verschiedenen Dinge, die man sich wünscht und die man auch noch irgendwie erreichen will, sondern das Herz ist auf das eine gerichtet. David betet einmal in Psalm 86, fasse mein Herz zusammen zu dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Oh, bring mal die ganzen Teile meines Herzens zusammen, dass sie alle zusammenkommen, um dir zu dienen. Wer Gott dient, der dient ihm ganz, keine halben Sachen. Und wer in Einfalt des Herzens dient, der kann auch den Willen Gottes von Herzen tun. Hier geht es um liebevollen Gehorsam. Da, wo ich Gott diene, da, wo ich ihm gehorche, da tue ich es mit liebevoller Überzeugung, mit meinem ganzen Herzen. Ich stehe da voll hinter, ich kann mich damit identifizieren. Vielleicht kennt ihr den Begriff Kadavergehorsam. Steht für diesen blinden Gehorsam. Und der kommt von einem Jesuitenmönch. Und der hat einen Orden aufgerichtet. Und in diesem Orden mussten diese Mönche versprechen, dass sie sich von Gott und den Vorgesetzten, also den anderen Äbten und so weiter und Papst und Priestern, leiten lassen, als wären sie ein Kadaver, als wären sie ein Leichnam. Das heißt, sie lassen sich völlig willenlos alles mit sich geschehen. Sie führen einfach alles aus, was ihnen aufgetragen wird und haben überhaupt keine eigenen Gefühle, keine eigene Empfindung und nichts dazu. Das ist nicht die Form des Gehorsams, die Gott wünscht. Psalm 100 heißt es, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Hier ist Emotion dabei, hier ist nicht toter Kadaver. Hier ist eine Freude, eine Liebe, eine Herzlichkeit mit dabei. Oh, es ist gut, dem Herrn zu dienen. Ich will vor sein Angesicht treten. Tut den Willen Gottes von Herzen. Das ist das Vorbild. Kein Kadavergehorsam. Natürlich verstehen wir nicht immer, warum Gott dies oder jenes von uns fordert in seinem Wort, in unserer Situation. Wir stehen vor Entscheidungen und sehen, oh, es ist schwer manchmal, Gott zu gehorchen, wenn unser Herz irgendwie so in eine andere Richtung drängt. Wenn unsere Lust einen ganz anderen Weg gehen will. Doch dem Willen Gottes von Herzen zu tun, bedeutet, ich vertraue trotzdem, dass er weise ist. Ich bin trotzdem davon überzeugt, von Herzen überzeugt, dass sein Weg der bessere ist als mein Weg. Dass es gut ist, ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen. Es ist nicht, dass ich gehorsam bin, weil ich jegliche Regung und Neigung meines Herzens abtöte und irgendwie nur noch wie so eine Art Roboter, wie so ein seelenloser Zombie einhergehe, sondern weil ich von ganzem Herzen Gott vertrauen kann und verstehe, er meint es gut mit mir. Das, was er sagt, das ist nicht Willkür. Das bringt mir nicht den Schaden. Nein, es führt mich zum Guten. Seine Weisung, sie führen zum rechten Ziel. Und darum kann ich, selbst wenn ich unterschiedliche Bewegungen in meinem Herzen verspüre, kann ich sagen, aber ich will dem Herrn mit Einfalt dienen, von Herzen dienen. Oh, mein Herz hänge ich an das Wort Gottes, an seine Weisung, an seine Weisheit. Der christliche Dienst ist ein herzlicher Dienst. Es ist von Herzen gehorsamer Dienst. Und ein letztes noch, viertens, völliger Dienst. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Nicht mit Augendienerei. Kennt ihr dieses Phänomen? Ihr schaut in einen Betrieb und das sind 10 Angestellte. Und ich gucke umher und überall träumen sie nur so vor sich hin. Die einen spielen mit ihren Handys, die anderen plaudern so ganz entspannt. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Alle sind irgendwie so, machen gerade Pause. Doch plötzlich geht in einem Moment wie so ein Ruck durch den ganzen Raum, durch den ganzen Betrieb und plötzlich ist jeder irgendwie ganz bei einer Sache am Arbeiten und ganz konzentriert und von einer Sekunde auf die andere hat sich das Bild völlig geändert. Und alle wirken ganz, ganz beschäftigt und fleißig und jeder hat seine Aufgabe und keiner spricht mehr. Was ist passiert? Der Chef kam um die Ecke. Vor den Augen des Chefs wollte jeder den Eindruck vermitteln, dass er ganz fleißig und eifrig bei der Arbeit ist. Aber sobald der Chef nicht guckte, sobald der Chef irgendwo weg war, da verfielen alle wieder in eine Trägheit und machten auf einem ganz anderen Level, auf einer ganz anderen Geschwindigkeit ihren Dienst unter ihrer Arbeit. Augendienerei. Genau das ist das, was hier bezeichnet wird. Augendienerei, das ist ein Dienst nur dann, wenn man gesehen wird. Nur dann, wenn es geachtet wird. Wenn ich weiß, da guckt gerade mein Chef. Aber sobald er wegguckt, sobald es einen Moment gibt der Heimlichkeit, der Verborgenheit, dann wird sie genutzt, um den Dienst zu pausieren. Christlicher Dienst ist völliger Dienst. Keine Augendienerei. Ja, es gibt Menschen, die glauben, sie könnten Gott in Augendienerei dienen und betrügen. Sie kommen jeden Sonntag zum Gottesdienst. Sie geben sich fromm. Und am Sonntag haben sie ein ganz anderes Vokabular. Plötzlich reden sie mit ganz vielen biblischen Begriffen. Doch das, was die anderen Gemeindeglieder nicht sehen, da wo sie zu Hause sind, in der ganzen Woche und auf ihrer Arbeit, da findet sich überhaupt nichts von Frömmigkeit oder von Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Augendienerei. Aber so kann man Menschen betrügen. So kann man einen irdischen Chef betrügen. Aber Gottes Augen nicht. Gottes Augen sind überall. Er ist allgegenwärtig. Und darum weiß ein Christ, ich kann Gott nicht in Augendienerei dienen. Wenn ich Gottes Diener bin, dann bin ich völlig sein Diener. Er weiß doch um jede Sekunde meines Lebens. Und das bedeutet, dass unser Dienst völlig und umfassend sein soll. Ja, tatsächlich ist das ja gerade das Hauptargument von Paulus an seine Adressaten in Ephesus. Ob ihr Sklaven oder Herren seid, ob ihr Männer oder Frauen seid, ob ihr Eltern oder Kinder seid, darum geht es hier auch in dem Kontext. Verherrlicht Gott in allen Bereichen. In allen Bereichen eures Lebens seid ihr Diener Gottes. Gott zu dienen bedeutet nicht nur, die Bibel zu lesen und zu beten und diese Dinge zu tun, die so offensichtlich geistig sind, sondern Gott zu dienen heißt, seine Ehre zu suchen in jedem Aspekt des Lebens. In allen Bereichen. In den Kämpfen, mit denen du zu tun hast. In den unterschiedlichen Verantwortungen, die dir gegeben sind. Ja, und tatsächlich auch in der ganz natürlichen Arbeit, der du nachgehst. Ob du Maler oder Schreiner oder Kellner bist, was du auch tust. Ja, sogar Sklaven in einem Haus. Ihr könnt Gott dienen, indem ihr eurer Arbeit fleißig nachgeht. Indem ihr eine Herzenshaltung an den Tag legt, womit ihr deutlich machen wollt, ich weiß, dass der Herr daran gefallen hat, wenn ich mein Leben ordentlich lebe und wenn ich christliche Werte und Tugenden zeige in meinem Leben, wenn ich Gott keine Unehre, keine Schande bereite, indem ich auf der einen Seite sage, ich bin Christ und ich diene meinem Chef nur in Augendienerei. Ein Christ dient Gott zu aller Zeit, in allen Bereichen. Er sucht in allen Bereichen auch Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Und Gott zur Ehre zu dienen. Ein Christ dient Gott ergeben, willig, herzlich und völlig. Weil er weiß, Gott liebt Gott liebt mich. Und ich liebe es, Gott zu dienen und Teil zu sein von seinem heiligen Werk hier in der Gemeinde. Von seinem Werk und Wirken in dieser Welt. Jeder Christ weiß um Zeiten, da ist der Dienst und die Bereitschaft deutlicher zu sehen und mal ist sie schwächer, mal ist es ein Kampf. Aber es ist und bleibt bei jedem wahren Gläubigen eine Realität im Leben. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nicht einem falschen Gott, einem Götzen. Der Herr hat mich erlöst und erkauft durch sein Blut, dass ich ihm dienen kann. Ja, der Herr Jesus Christus, er ist selbst erst Diener geworden für mich, um mich loszukaufen aus einer bösen Herrschaft, Herrschaft der Sünde und des Todes und des Teufels. Und er hat mich befreit und nun darf ich ihm dienen. Das größte Privileg, die größte Freude meines Lebens. Und nun erkauft durch den Tod am Kreuz, bin ich befreit, ihm zu dienen, mit einer Haltung, mit einer neuen Herzenshaltung. Möge der Herr in seiner Gnade uns eifrig und fähig machen, ihm in Freude zu dienen, wie es ihm gebührt. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, darf uns das erinnern an den Dienst Christi an uns, dass er uns befreit hat von falschen Götzen, von falschen Vorstellungen, von falschen Herrschaften, um ihnen zu dienen und uns als Gemeinde zu versammeln und zu vereinen zum Dienst an Gott. Amen.